Pyramide von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Freitag vorgestern, Freitagvormittag, fiel auf der Hensoldshöhe die gesamte Stromversorgung aus. Ein Trafo der Stadtwerke musste getauscht werden. Unsere Notstromversorgung hat funktioniert. Allerdings genug Strom für die schwer stromlastigen Geräte in der Küche gab es nicht. Also gab es kalte Küche am Freitag. Nach meiner Wahrnehmung müsste jetzt alles wieder laufen, sonst müsste sich jemand melden und sagen, bei mir hier oben gibt es noch keinen Strom. Aber es läuft vorläufig, muss man wahrscheinlich dazu sagen, denn irgendwo gibt es auf der Hensoldshöhe immer irgendetwas zu reparieren, zu renovieren oder gar neu zu bauen. Der Brandschutz meldet sich am Büchelberg, die physikalische Abteilung der Altmüsseklinik ist in die Jahre gekommen. Ein Gruppenraum im Familienzentrum hat einen schlechten Zuschnitt und so weiter. Die Wunschliste ist lang. Unser Facility Management wird also nicht langweilig. Und ganz ehrlich, wenn wir am einen Ende fertig sind mit Renovieren und Reparieren, fangen wir am anderen Ende wieder an. So ist das wohl in unserer Welt. Wir können und müssen überall reparieren, aber so richtig neu wird es eigentlich nie. Also so haltbar für immer und ewig. So eine Art Nie-Roster. Wissen Sie, was das ist? Nicht rostender Stahl, ja, den man nie erneuern muss. Das wäre doch was. Unser Leben aus Nie-Rostern, das wäre ein bisschen blechern, okay. Aber so ist das ja mit unserem Leben. Wir können es manchmal ein wenig reparieren. Wir haben ja so eine Reparieranstalt hier ein paar Meter weiter. Ja, also ich denke, es tut vielen gut. Wir sind dankbar für das, was man wieder hinkriegt. Wir können an der Oberfläche ein wenig neuen Lack auftragen. Dann sehen wir wieder ein bisschen hübscher aus. Das ist gut so. Aber grundlegend erneuern können wir unser Leben nicht. Der Keim des Todes steckt mit der Geburt in uns drin. Und diese Einsicht ist richtig schwer auszuhalten. Es gibt einen preisgekrönten amerikanischen Autor, David Shields, er schreibt mit einem Buchtitel, Das Dumme am Leben ist, dass man eines Tages tot ist. Weltweit verbreitetes Buch, auch in Deutschland übersetzt und verkauft. Das Dumme am Leben ist, dass man eines Tages tot ist. Shields ist kein Christ, aber er beobachtet, dass die meisten Menschen den eigenen Tod verdrängen, obwohl man seine Unausweichlichkeit kennt. Jeder weiß, dass er irgendwann mal sterben muss. Nun gedenken wir heute der Verstorbenen des letzten Jahres. Da kann man den Tod nicht mehr verdrängen, da ist er da, plötzlich, mitten in unserer Schwesternschaft, unserem geistlichen Zentrum, in unserer Familie, unseren Freundeskreisen. Da lässt sich der Tod nicht länger verdrängen. Shields hat in seinem Buch keine Lösung für dieses Problem. Er denkt ganz biologisch. Ich zitiere, sobald der Mensch seine Fortpflanzungsrolle erfüllt hat, ist er eigentlich entbehrlich. Die Gattung Mensch soll überleben, so seine Idee. Aber die einzelnen Menschen, die kann man am Ende vergessen. Das Dumme am Leben ist, dass man eines Tages tot ist. Aber Gott sei Dank, das ist nicht wahr. Der Friedhof ist nicht der letzte Ort, an dem wir unsere Spuren hinterlassen. Während wir noch mühsam damit beschäftigt sind, diese auseinanderbrechende alte Welt zusammenzuhalten, währenddessen hat Gott schon etwas ganz Neues begonnen. Während wir noch unser altes Bild ausbessern, hat Gott schon ein ganz neues Bild gemalt. Der Seher Johannes durfte einen Blick auf dieses neue Bild werfen, das Gott selbst gemalt hat. Der göttliche Schöpfer hat ihm höchstpersönlich ein paar Erläuterungen dazu gegeben. Ich lese ihm vor, was Johannes sieht in Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu Johannes: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dieses Gemälde, das du uns vor Augen malst, für diese Stimme, die wir hören. Wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Bild eindrückst, dass es bei uns hängen bleibt und unser Leben orientiert. Amen. Johannes ist von diesem Anblick, von diesem Ausblick, der sich da ihm öffnet, völlig fasziniert. Er ist hin und weg. Und deshalb stupst ihn Gott ein bisschen an, so leicht von der Seite. Johannes, schreib's auf. Gib's weiter, was du siehst und hörst. Die Christen sollen wissen, was sie erwartet. Sie sollen es aus erster Hand erfahren, damit sie getröstet leben und sterben können. Und so stehen auch wir jetzt vor diesem großartigen Gemälde der neuen Welt Gottes. Drei Fragen habe ich, wenn ich mir dieses Bild ansehe. Die erste Frage: Was steht eigentlich im Zentrum dieses Bildes? Johannes sieht zunächst einmal einen ganz weiten Horizont. Unser Blick in die neue Welt Gottes ist nicht kleinkariert, verengt. Gott verspricht: Ich mache die ganze Welt neu. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eins aber ist merkwürdig: In dieser neuen Welt ist das Meer nicht mehr. Das kann man sich ja irgendwie gut merken. Warum? Ganz einfach: Für die Menschen der Bibel war das Meer unheimlich, unbeherrschbar. Auf dem Meer kann man als Mensch nicht wirklich leben. Deshalb ist das Meer in der Bildersprache der Johannes-Offenbarung auch der Abgrund, aus dem sich das Böse in der Welt ausbreitet, lebensfeindlich. Dieses Meer, diese lebensfeindliche Macht, gibt es in der neuen Welt Gottes nicht mehr. Das Chaos ist besiegt. Die widergöttlichen Mächte sind entmachtet. Es gibt keine Abgründe mehr, die die Kinder Gottes verschlingen könnten. Darum ist das Meer nicht mehr. Das ist also der weite Horizont unseres Bildes. Weiter in der Mitte wird es ein bisschen verwirrend. Unser Künstler hat nämlich zwei Motive miteinander verbunden. Da kann man einmal mitten in dieser neuen Welt Gottes die Umrisse einer neuen, prächtigen Stadt wahrnehmen. Ihr symbolträchtiger Name: Jerusalem, das neue Jerusalem. Was ist das alte Jerusalem? Die Hauptstadt Israels. Von hier aus wurde regiert. Hier stand der Tempel, wo man Gott treffen konnte. Hier wurde göttliches Recht gesprochen. Aber im alten Jerusalem macht sich Sünde breit. Die Regierung fragt nicht mehr nach Gottes Willen. Im Tempel wird wohl fleißig geopfert, aber den Sohn Gottes wirft man hinaus. Das ist im neuen Jerusalem anders. Hier regiert Gott so, dass es seinen Bürgern rundum gut tut. Hier ist der Ort, wo man den lebendigen Gott ohne Angst treffen kann. Und hier wird die Gerechtigkeit Gottes endgültig verwirklicht. Das ist das neue Jerusalem. Und nun hat der Künstler dieser Stadt gleichzeitig die Züge einer jungen Frau gegeben, der Braut, die ihrem Bräutigam entgegengeht. Das ist jetzt bildtechnisch ein bisschen verwirrend, das geht nicht gleichzeitig, aber die Idee dahinter ist wichtig. Jetzt kommt nämlich Bewegung ins Bild. Bei einer Stadt denkt man an feste Mauern und starre Grenzen. Bei einer Braut aber, naja, je nachdem, wie man so gestrickt ist, fängt das Herz an zu hüpfen. Also, ich habe ja in meinem Leben schon manches Brautpaar gesehen und manches auch kirchlich getraut. Und wenn man dann so aus der Kirche rauszieht, die Türen gehen auf, dann standen wir in Nümbrecht fast an der Straße. Und ich kann Ihnen jede Wette ein, jedes Auto, was in dem Moment da vorbeifuhr, hielt an. Alle wollten gucken. Ja, und da gab es ein bisschen Chaos, das war sowieso eine enge Stelle, dann standen die hintereinander und dann gefiel es irgendwem nicht. Also, wenn da irgendwo eine geschmückte Braut auftaucht, dann sind die meisten Menschen irgendwie begeistert. Das Herz fängt an zu hüpfen. Wir sehen das Strahlen auf ihrem Gesicht, den festlichen Schmuck ihrer Kleidung. Das ist Leben. Leben, ja, sagen wir es mal ein bisschen pathetisch, in seiner schönsten Form. Leben voller Erwartung, voller Freude. Und damit ist jetzt klar, in der Mitte unseres Bildes steht die Braut und das ist die Gemeinde Jesu. Das sind die, die zu Jesus gehören. Das ist die Braut, die ihrem Herrn entgegengeht. Die, die sich darauf freut, endlich bei ihm zu sein, ohne jede schmerzvolle Trennung. Und wenn man dann diese beiden Bilder miteinander kombiniert, könnte man sagen, Christen sind so etwas wie die lebendigen Steine, aus denen das neue Jerusalem gebaut wird. Die neue Welt Gottes, das ist die Gemeinde Gottes, endlich vollendet. Wer sich jetzt bei uns umsieht und dieses Bild im Kopf hat, der entdeckt, da ist noch manches im Argen. Manches bei uns können wir reparieren. Nicht nur an unseren Gebäuden, sondern auch an unseren Strukturen, an unserer Lebenshaltung, an unserer Moral. Bis Christus wiederkommt, sind wir tatsächlich dazu aufgerufen. Nicht nur unser Betelsaal braucht regelmäßig eine Wartung, auch wir als lebendige Steine des Hauses Gottes. Wir brauchen ständige Erneuerung. Unser Glaube braucht Erfrischung durch das Wort unseres Gottes, die Begleitung durch die Gemeinde Gottes, die Erziehung durch den Geist Gottes. Ganz ehrlich, wir sind auch auf der Henselshöhe eine Dauerbaustelle, bis Jesus wiederkommt. Wenn wir das große Hochzeitsfest mit ihm feiern, dann werden wir endlich so sein, wie wir sein sollten. So, wie sich es der Schöpfer gedacht hat, eine Gemeinde ohne Streit, ohne Finanzfragen, ohne Baufragen, ohne unbesetzte Stellen, mangelndes Engagement und was auch immer an Baustellen gerade da ist. Aber mit dieser Aussicht sind wir doch noch nicht im Zentrum unseres Bildes angekommen. Denn die Achse, um die sich alles dreht, der Fluchtpunkt, auf den auf diesem Bild alle Linien zulaufen, das ist der lebendige Gott selbst. Mitten in der neuen Welt ist Gott gegenwärtig. Nun hat alle Trennung von ihm ein Ende. Die großen alten Verheißungen an Israel sind nun erfüllt. Wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein und er selbst, Gott, wird als Gott bei uns sein. Und das ist dann keine Drohung mehr. Das macht nicht mehr Angst. Vor diesem Gott muss man sich dann nicht mehr verstecken, so wie Adam und Eva im Paradies. Unsere Sünde ist beseitigt. Kein Schatten liegt mehr auf der Gemeinschaft von Mensch und Gott. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Aussicht geht. Ich wünsche mir das manchmal so, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden. Ehrlich, ich habe eine Menge Fragen. Manche Lebensführung, in der ich keinen Sinn erkenne. Manche Bibelstelle, die sich mir nicht erschließt. Vielleicht haben Sie andere Fragen. Aber dann freuen Sie sich mit auf diese Begegnung. Wenn die neue Welt anbricht, dann ist Gott mitten unter uns. Und dann werden sich unsere vielen offenen Fragen, die es jetzt noch gibt, alle klären. Was steht im Zentrum unseres Bildes? So war meine erste Frage. Gott selbst, mitten in seiner Gemeinde, mitten in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die zweite Frage. Welche Folgen hat das für das, hat das für die Menschen in der Gegenwart Gottes? Welche Folgen hat das? Wer genau hinsieht, entdeckt, die Menschen, die Gott um sich versammelt, haben Schweres erlebt. Sie haben viel Leid gesehen und selbst erlitten. Sie haben ihre Schmerzen herausgeschrien. Es sind Christen, die um Christi willen verfolgt wurden. Es sind Christen, die Anteil haben am Leid der Welt. Und hinter allem Leid saß immer auch der Tod. So wie er uns heute auch nahe rückt in diesem Gottesdienst. Es ist ein Leid, das niemand überspringen kann. Ich habe gerade in der letzten Woche das Werbeblatt einer deutschlandweit verbreiteten Sekte in die Hand bekommen. Die Überschrift war Heilung für alle Gebrechen, irgendwie so ähnlich, für jedes Leid. Und der Mensch, der diese These vertritt, ist längst tot. Da sage ich ja, toll, also wenn das alles ist, ja, Heilung für alles Leid, aber für den Tod nicht, was ist denn das dann? Das ist doch Betrug. Dieses letzte Leid kann keiner überspringen. Unser Blick in das letzte Buch der Bibel macht deutlich, das gilt bis zur Wiederkunft Christi. Bis zur neuen Welt Gottes werden auch wir Christen am Schmerzensweg nicht vorbeikommen. Es gibt keine Abkürzung am Leid und am Tod vorbei. Aber mitten in unserem Kummer erstrahlt nun das Bild, das Johannes uns vor Augen malt. Der lebendige Gott wird höchstpersönlich unsere Tränen trocknen. Wie eine Mutter ihr weinendes Kind in den Arm nimmt. In der neuen Welt Gottes gibt es keine Tränen mehr. Alle Ursachen unseres Leides sind beseitigt. Der letzte Feind, der Tod, hat endgültig ausgespielt. Nehmen Sie das als Trostwort mit aus diesem Gottesdienst nach Hause. Nicht, dass uns Gott schon alle Not erspart. Aber wir sind schon hier in seinen Händen geborgen und wir wissen, dass er einmal alle unsere Tränen endgültig abwischen wird. Wie aber kann das geschehen, dass ich diese tröstende Hand Gottes spüre? Dass ich ein lebendiger Baustein im neuen Jerusalem sein werde? Und darum die letzte Frage, wie komme ich in dieses Bild hinein? Nun, die Sache ist in dieser Welt ganz einfach. Wenn Sie denken, ich möchte auch mal auf einem Bild verewigt werden. Sie kennen das nicht, wenn man in so ein großes Schloss kommt, ja, das ist so die Ahnengalerie. Ja, so die Fürsten vor uns sind dann da alle so abgebildet. Und Sie denken auch, ich würde auch gern in so einer Reihe hängen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gedacht haben. Dann ist es ganz einfach. Wenn Sie das nötige Kleingeld haben, gehen Sie zu einem Porträtmaler hin und sagen, male mich. Und dann wird der Maler die Hand aufhalten und sagen, gerne, wenn du dafür genug bezahlst, male ich dich in Öl oder wie immer du es haben möchtest. So kommt man auf ein Bild. So kommt man allerdings nicht auf das Bild des neuen Jerusalems. Denn dafür haben wir keine passende Währung. Alles, was wir bringen könnten, gehört ja zu dieser alten Welt und ist von Sünde infiziert. Wir sind nicht so wie wir vor Gott sein sollten. In seinem Licht entdecken wir, auch unsere frömmsten Taten sind infiziert von Selbstgerechtigkeit oder was immer sich einschleichen kann. Aber wie komme ich denn dann hinein in die neue Welt, in das himmlische Jerusalem? Johannes notiert in Vers 2 eine Kleinigkeit, die uns weiterhilft. Er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Das Neue, nach dem wir uns sehnen, kommt von oben her zu uns, nicht umgekehrt. Nicht wir versuchen uns aufzuschwingen. Dann würden wir ja nur unsere alten Probleme mit in den Himmel nehmen. Das wäre keine neue Welt. Nur dann, wenn Gott uns neu macht, dann haben wir Hoffnung auf durchgreifende Erneuerung. Siehe, sagt Gott, ich mache alles neu, auch sie und mich. Und wie macht er das? Gott spricht so, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Wir sollen also Anschluss an die Quelle des Lebens bekommen, also an unseren Herrn Jesus Christus. Er ist die Tür, durch die wir in die neue Welt eintreten. Er hat den Tod besiegt. Er macht durch sein Opfer am Kreuz den Weg frei zum ewigen, unvergänglichen Leben mit und bei Gott. Aber trinken will nur, wer Durst hat. Zu Jesus findet nur, wer seinen eigenen Mangel spürt und merkt, ich kann mir nicht selbst helfen. Ich bin ganz auf Gottes Hilfe angewiesen. Wir müssen darum angesichts des Todes und des Leides nicht zu strahlenden Helden werden, die nichts anfechten kann. Auch Christen werden manchmal im Sterben noch angefochten. Plötzlich treten Fragen auf, die man sein ganzes Leben noch nicht gestellt hat. Herr, wo bist du? Warum lässt du das zu? Gilt das denn, was ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe? Das kann passieren und das ist ganz normal, denn der Tod tut weh und er stellt alles in Frage. Aber wir müssen nicht Helden sein und dann muss alles glänzend sein. Wir müssen es nicht und wir können es auch nicht. Und darum steht in Gottes Hilfsangebot dieses heilvolle Wörtchen umsonst. Wer durch Jesus in die neue Welt Gottes eintritt, der muss nicht bezahlen, weil Jesus schon bezahlt hat. Ich darf mich einfach beschenken lassen. Der allmächtige und barmherzige Gott will mich durch Jesus in sein großes Gemälde aufnehmen. Ist das so schwer? Mir sagte jemand bei einem Besuch, ich brauche Ihren Jesus nicht, ich kann für mich selbst einstehen. Ich fürchte, vor Gottes Angesicht können wir das gerade nicht. Und wie ist es bei Ihnen? Können Sie sich beschenken lassen? Ihr Leben ganz bei Jesus abgeben? Wer sich an Jesus festhält, den hält er fest, durch alle Turbulenzen dieser Welt hindurch. Und dann nimmt er sie mit in die neue Welt Gottes, da wo Gott selbst im Zentrum seiner Gemeinde wohnt, da wo der Tod nicht mehr regiert und die Tränen getrocknet sind. Amen. Herr Jesus Christus, jetzt stehen wir vor dir mit unserer ganzen Armseligkeit, mit unserer Hilflosigkeit dem Tod gegenüber. Und du malst uns die neue Welt vor Augen, zu der wir gehören dürfen. Du beschenkst uns mit einem neuen Leben. Dafür loben und preisen wir dich. Herr, wir wollen gern dabei sein und dir unser Leben anvertrauen. Wir können es doch nicht festhalten, aber du hältst uns fest. Und darüber loben und preisen wir dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Jesus. Amen.